Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Heute geht es wieder um Leistungssport, Functional Fitness, CrossFit, alles, was die Welt so uns zusammenbringt. Max Keller auf der einen Seite, Lasaki auf der anderen. Das ist unser Motus Wolfs Podcast.
Yes, und wir haben ein sehr cooles Thema dabei. Wir haben das Thema Rehab, Rehabilitation. Wie komme ich nach einer Verletzung wieder zurück in den Sport? Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, unbedingt den Prehab-Teil hören. Also warum wir eigentlich eine Verletzung vermeiden wollen, wie wir das angehen können, dass es gar keine Rehab am Schluss braucht. Aber heute besprechen wir die Rehab, schauen uns an, muss eine Reha immer langweilig sein? Was ist eigentlich mit Sportpausen? Was gehört so in eine Reha? Wie sieht die Zusammenarbeit mit Coaches, Physiotherapeuten, Ärzten aus? Was gibt es generell zu beachten? Was wird oft falsch gemacht? Also wieder eine ganz, ganz große Folge zu dem großen und wichtigen Thema Reha.
Ich glaube, man muss vorweg sagen, eigentlich wollten wir das letzte Mal in einem Wisch abarbeiten, Max. Das hat aber nicht ganz so geklappt. Das haben wir festgestellt nach einer Stunde letzter Folge, Thema Prehab, Rehabilitation. Da haben wir uns beschäftigt mit, welche Parameter können Schmerzen und Verletzungen beeinflussen, um diese zu vermeiden. Schlaf, Stress, Ernährung, all das haben wir gemacht. Am Ende von dieser Folge, wenn ihr bei YouTube zum Beispiel seid und euch das dort anguckt, ihr Lieben, dann werden wir das auch nochmal so in diesen After-Bilder einblenden, dass ihr da direkt drauf kommt, falls ihr euch die Folge auch nochmal anhören wollt, auf jeden Fall.
Sehr gute Idee.
Hört euch beide Folgen an. Ihr werdet definitiv einen Ticken schlauer danach sein.
Weil es ist ganz wichtig, Verletzungen könnte man immer vermeiden und wenn man mal eine Verletzung hat, dann sollte man ordentlich damit umgehen. Eine Verletzung sollte nie das Ende deiner Sportkarriere bedeuten. Also ich arbeite ja ziemlich viel in diesem Bereich und für mich ist es ganz, ganz wichtig zu vermitteln, dass es fast immer eine Lösung gibt, um Schmerzen wieder besser zu machen, einen anderen Weg gibt zu trainieren und dass es ganz, ganz viele Optionen gibt. Also dass man sich nie fertig macht, in ein Loch stürzt, auf einmal depressiv wird, nur weil man verletzt ist. Nein, da gibt es ganz, ganz viele Punkte und deshalb haben wir diese zwei Folgen auch gemacht.
Sehr schön, definitiv.
Wollen wir mit dem Punkt starten, braucht es eine Sportpause bei Verletzung?
Wollen wir erstmal starten, was ist überhaupt Rehabilitation,
Alter? Natürlich, wir können ja erstmal eine Definition finden.
Du hast es im Studium, glaube ich, ausführlich gehabt, oder?
Wir haben da eine Grundidee, klar.
Ja.
Wie definiert sich's? Für mich definiert sich Reha ist die Phase nach einer Verletzung, um diese Verletzung zu beseitigen. Wie würdest du es definieren?
Soll ich jetzt mal irgendwas hier raussuchen? So Thema, was ist Rehabilitation? So. Ja. Im Endeffekt, Rehabilitation ist, glaube ich, beinhaltet alle Maßnahmen, die wir ergreifen können, um Verletzungen bzw. diverse Missstände, egal in welcher Form, wieder zu reparieren, zu korrigieren. Max, ich hoffe dir
geht's gut. Mir geht's gut, ich muss nur husten. Also mein Allgemeinzustand ist gut, wenn wir über die Reha sprechen wollen.
Ja, sehr schön. Nee, Thema Reha nochmal, alle Maßnahmen, die dazu führen und dazu beitragen, dass wir einen bestimmten Zustand, der aufgrund eines Erlebnisses, einer Hineinarbeitungsgeschichte oder irgendwas wieder halt korrigieren. Ganz einfach. Ja. Also es ist eigentlich eine Korrekturmaßnahme, sagen wir es mal so.
Klingt gut, klingt sehr gut. Und eine Reha kann eine Minute nach der Verletzung starten, eine Reha kann nach einer Operation starten, eine Reha kann auch ein fließender Prozess sein, die nebenbei zu deinem normalen Training läuft und eine Reha kann auch ganz undefiniert passieren, finde ich.
Ja, und so kommen wir, glaube ich, auch gleich in die erste Frage, die du vorweg schon genommen hast eigentlich. So, braucht es eine Sportpause?
Yes.
Persönlich glaube ich nein. Was denkst du?
Entschuldigung, das wird heute spannend. Ich hoffe, das wird jetzt gleich besser. ich bin bei, ich würde sagen, 99% der Dingern der Meinung, nein. Natürlich haben wir auch Erkrankungen wie am Herzen oder Gastrointestinaltrakt oder im Nervensystem, im Gehirn etc. Auch das bedarf ja eine Reha. Hier kann es natürlich absolut notwendig sein, dass du eine Sportpause brauchst, weil deine wirkliche Gesundheit wirklich gefährdet ist. Wenn jetzt aber du dir zum Beispiel eine Achillessehne reißt oder die Schulter auskugelst, also heftige Verletzungen hast,
ja,
bin ich der Meinung, nein, keine Sportpause.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich habe das so gelernt, da musst du mich jetzt korrigieren, auch gerne alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Im Endeffekt hat es was mehr mit der Situation und des Grades der Verletzung zu tun. Also ist es was unglaublich Akutes? Ist da ein extremer Entzündungsprozess im Gange beispielsweise? Mhm. Meine Erfahrung, wenn wir eine der typischen, glaube ich, sage ich mal, Verletzungen, wenn wir es so nennen wollen, gerade in unserem Sport, der funktionalen Fitness, CrossFit sehen, so Schulterprobleme. Kommt ja sehr oft durch viel Überlastung, Übertraining, wenn man es so nennen würde, oder Unterrecovery, wie auch immer, auf jeden Fall.
Overuse Injury kann man das Ganze auch nennen.
Okay, danke. Und dann ist es so, manchmal tut es ganz, ganz gut, wenn man sagt, okay, mach mal kurz 2-3 Tage Pause. Oder schon mal diesen Bereich auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eher die genauere Ausdrucksform. Zu sagen, wir versuchen mal den ganzen Load von der Schulter wegzunehmen. Aber das kann auch bedeuten, wenn jemand, klar, würden wir sagen, Schulter ist verletzt, lass den anderen squatten, ist ganz cool. Dann kommt die Frage, zum Beispiel, hast du eine Safety Bar? Weil das natürlich
oder eine Hex-Squat-Maschine oder eine Leg Press oder was auch immer, klar.
Genau, also es geht dann schon darum, wie und genau das passieren muss, aber es kann auch manchmal ganz, ganz gut sein, dass man grundsätzlich dem Körper eine Ruhe gönnt und sagt, okay, mach mal jetzt 2-3 Tage lang wirklich mal komplett Piano, mach mal Pause, damit dieser akute, höchster Zustand der Entzündung einfach nach unten geht. Das ist
was
nur meine Erfahrung.
Was ich hier ganz, ganz wichtig finde, ist mental. Wenn du jemanden hast, der, wenn er Pause macht, sich so extrem stresst, dass es allgemein nicht besser werden kann, dann gebe ich ihm mit einer Schulterverletzung lieber eine Bike-Session, Lunges, Ankle-Stuff und lass ihn außenrum arbeiten, bevor ich sage, ich nehme dich komplett raus und du darfst keinen Sport mehr machen. Das wäre zum Beispiel auch für mich der Ansatz. Also ich bin auch jemand, ich würde mich verrückt machen, wenn ich nicht mehr trainieren dürfte.
Ja.
Und dementsprechend, nochmal zurück zu dem Beispiel Achillessehne. Ja. Stell dir vor, du reißt dir die Achillessehne. Das ist ein Prozess, das dauert mindestens 6 Monate, bis das wieder cool ist.
Ja.
In diesen 6 Monaten wirst du natürlich keine Sprünge machen, keine normalen Olympic Weightlifting Lifts, keine Back Squats. Aber wir werden langsam Wege finden, wie du wieder ins Training kommen kannst. Das kann wirklich sein, dass Tag 1 danach Shoulder Press, Single Arm Row und vielleicht sogar Seated Ski Erg Intervalle sind. Das kann sein, dass nach 2 oder 6 Wochen du Leg Extension und Leg Curls an der Maschine machen kannst, weil du das Pad so hoch einstellen kannst, dass die Achillessehne entlastet wird. Es kann sein, dass wir nach 2 Monaten Low Bar Box Squats machen, wo wir kaum Range of Motion in dem Sprunggelenk brauchen. Hier jetzt pauschal aber zu sagen, 6 Monate Sportpause, finde ich einfach zu krass. Also hier bin ich ein ganz, ganz großer Verfechter, eine Lösung zu finden und mit der dann daran zu arbeiten oder auch Nebenprojekte zu finden.
Ja.
Gutes Beispiel, jemand bricht sich den Unterarm beim Skifahren oder sowas.
Ja.
Dann machen wir Nebenprojekt 20 Minuten FDP-Test am Concept 2 Bike.
Ja.
Weil Beine fein.
Wie siehst du den holistischen Ansatz dessen? Du hast gerade die mentale Komponente genannt. Das bedeutet, der dreht durch. Weißt du, so wird völlig verrückt so, ne? Und hast den ganzen Sport. Das ist dann ein bisschen tiefgründiger auch zu suchen, dann zu sagen, okay, ich bin auch ein Freund von dann zu hinterfragen, warum ist das überhaupt so bei dir? Vielleicht kann man auch das ein bisschen lösen auf irgendeiner Ebene, dass man sagt, warum ist das so krass, dass du dich irgendwie komplett über den Sport oder diese 90 Minuten am Tag komplett definierst. Also es macht aus dir ja keinen schlechteren Menschen. Das muss man ja auch immer sagen, ne? Also ob du jetzt verletzt bist oder nicht, du bleibst ja die gleiche Person, dann geht. Aber wenn ein Teil deiner Identität wegbricht mit einer Verletzung, dann ist es, glaube ich, auch ein guter Moment, daraus zu lernen und zu wachsen. So, ne?
Ich glaube, man hört gerade, wie psychologisch Coaching eigentlich ist.
Ja.
Also Coaching ist so viel mehr als nur ein Programm schreiben, sondern die Kommunikation und der psychische Aspekt sind so unheimlich wichtig, was auch bei einer Verletzung einfach wirklich, wirklich krass ist.
Leider ist am Ende der Fakt, und da bist du ja sehr auch ein guter Freund, es ist jetzt nun mal, wie es ist. Und man muss halt sehr stoisch und pragmatisch da rangehen und sagen, okay, diese Verletzung ist jetzt da, wir können es nicht verändern. In dem Moment kann man sich drüber aufregen und ärgern. Ich glaube, das ist der erste Moment. Aber dann geht es ja darum, das Positive daraus zu suchen. Und ich glaube, es zeigt sich sehr, sehr oft, solange es keine immer wieder aufkehrenden gleichen Verletzungen sind, so, ist die Frage, wie sehr kann man daraus wachsen? Und meistens und oft kommen ja Menschen gestärkt daraus zurück. Und das finde ich halt wiederum ist der positive Aspekt des Ganzen. So, ne?
Da gibt es sogar ein Buch dazu, das heißt The Gift of an Injury. Das fand ich dazu sehr interessant. Mhm.
Also Leute,
dass man die Verletzung eben als auch etwas Gutes sehen kann, weil man sich zum Beispiel um Dinge kümmert, die davor immer zu kurz gekommen
sind. Sehr schön. Was mich interessiert, Max, ist, ja. Also wir haben keine Sportpause, würden wir beide uns, glaube ich, darauf einigen, ne?
Absolut.
Also, immer mal, ja.
Natürlich, bei einer Myokarditis, klar, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht findest du Wege, um mental zu trainieren, vielleicht findest du Wege, um Hände, Füße, irgendwas zu trainieren, vielleicht darfst du spazieren gehen, vielleicht darfst du dich mobilisieren. Natürlich kannst du auch hier Wege und Mittel finden, wie du daran arbeiten kannst. Aber es gibt so globale Geschichten, wo man wirklich aufpassen muss.
Ja. Hast du es schon öfters erlebt, so Thema Lungenentzündung, so bronchiale, extreme Geschichten, wo die Leute sich ganz krass reingesteigert haben, was ja natürlich auch Folgen haben kann. Herzmuskelentzündung, wie du gerade gesagt hast.
Herzmuskelentzündung habe ich aktuell auch jemanden betreut. Die hatte das tatsächlich schon zweimal leider. Irgendwie genetischer Faktor da, der nicht funktioniert. Super, super ärgerlich. Aber in der Reha kann man sehr, sehr viel machen wieder. Also sobald das okay vom Arzt da ist, kann man hier dann auch sehr bald wieder belasten und das kann auch schnell wieder besser werden. Wo ich auch schon mal Erfahrung gemacht habe, war ein Long-Covid. Also auch hier schon mit ein paar Leuten gearbeitet daran, wo dann einfach das Energielevel wirklich richtig schlecht ist, wo permanent, ich sage jetzt mal, eine Entzündung im Körper irgendwie mitschwimmt, wo Atemnot etc. besteht.
Ja.
Also solche Dinge sind natürlich auch mental extrem belastend.
Okay.
Und da ist Coaching natürlich unheimlich wichtig. Da kannst du nicht auch mal eine 4-Wochen-Phase im Voraus planen, sondern im Idealfall planst du 2-3 Tage im Voraus, weil kann sich alles ändern. Das ist ein Auf und Ab, das ist kein linearer Progress, der wo cool ist, sondern das ist cool, mal wieder schlecht, mal wieder richtig gut, mal wieder richtig schlecht. Also das sind Dinge, die wo richtig, richtig schwierig sind und die wo richtig anspruchsvoll sind.
Ich glaube, und gerade bei Long-Covid-Patienten ist es mir aufgefallen, ist dieses... Gerade dieser Impact, den du beschrieben hast, der mentale Aspekt, der spielt da so eine krass verrückte Rolle rein. Wobei man jetzt ganz, ganz kurz auch sagen muss, falls jetzt irgendwelche Aluhutträger uns zuhören, dass Long-Covid-Leute gibt es definitiv. Und das zeigt sich so unterschiedlich bei vielen Menschen aufgrund dieser Covid-Erkrankung.
Also das gibt es auch schon vor Corona. Davor gab es das nach einer Influenza oder mit einem pfeifischen Drüsenfieber.
Ja.
Bei allen viralen Erkrankungen kann so etwas passieren.
Ja.
Und jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, Entschuldigung. Chronic Fatigue Syndrom ist ja auch so ähnlich in diesem Zusammenhang zu sehen und das gibt es auch schon ewig und das ist gut erforscht. Was das Problem ist, man weiß immer noch nicht, wo so richtig die Ursache von dem Ganzen ist.
Ja. Bei manchen gibt es so zellulare Probleme, bei manchen gibt es halt wirklich halt Gehirnaktivitätsstörungen, zentrale Nervensystem. Und wenn wir überlegen, dass unser zentrales Nervensystem ja irgendwie Ausgangspunkt und eigentlich der Kern und eigentlich von allem ist, was jede körperliche Bewegung angeht. Und es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, man verliert irgendwelche Wörter oder die Zunge labbert irgendwie vor sich hin und leilt, weil das ein Problem ist, was für Schlaganfall ähnlich ist, ne? Also als Beispiel. Sondern tatsächlich können manche Bewegungen halt echt Probleme machen, einfach auch wenn es oder Schmerzen bei bestimmten Movements halt, so, ne, die einfach immer wieder da sind. Ganz
einfach. Ja, und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als wäre das Computerprogramm kaputt. Wenn im Nervensystem etwas nicht mehr funktioniert, dann funktioniert zum Beispiel die Bewegung der Finger nicht mehr.
Ja.
Und das ist unheimlich schwierig. Das ist richtig, richtig krasses Thema. Ja.
Würdest du sagen, das ist etwas, da bin ich ehrlich, es gibt ja irgendwo auch so eine Grenze der Kompetenz, wo das dann aufhört. Glaubst du, das ist etwas, wo man sagt, wir könnten als Coaches mit unserer Kompetenz, die wir haben, in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, dass wir den Leuten mit alltagsnormalen, klassischen Training helfen können, beispielsweise, wenn es ein bisschen, oder glaubst du, dass es auch bestimmte Bereiche gibt, wo man sagt, okay, da sind neuronale Aussetzer etc., da musst du wirklich in eine therapeutische Behandlung gehen, da können wir gar nicht mehr helfen, ne?
Da bin ich immer extrem hin und her gerissen. Punkt Nummer eins, es ist sehr, sehr schwer, oft einen Arzt zu finden oder einen Therapeuten oder ähnliches, der wirklich Bock hat, das mit dir zu machen. Dementsprechend würde ich ganz ehrlich auch sagen, hey, wir versuchen das gemeinsam, ja. Wir gehen in eine Zusammenarbeit, wir versuchen, dass wir was finden, das dir gut tut, bevor du alleine dastehst.
Ja.
Natürlich, wenn ich jemanden habe, an der Hand habe, einen Arzt, einen Therapeuten, einen Physio, was auch immer, der das besser kann, dann bin ich der Letzte, der sagt, hey, du musst das mit mir machen, dann ja. Let's go, definitiv den Wechsel machen. Hm. Aber wenn du einfach keinen an der Hand hast, dann bin ich der Letzte, der sagt, hey, meine Hilfe bekommst du nicht. Auch ja. Wenn es vielleicht meine aktuelle Kompetenz überschreitet, werde ich immer versuchen, irgendwas zu machen, dass ich trotzdem helfen kann.
Das klingt schon mal sehr positiv und auch dann halt auch im Endeffekt motivierend für die Menschen, die vielleicht Hilfe da draußen suchen, ne, dahingehend. So kommen wir, glaube ich, auch ganz kurz zu der Frage, Max, die Zusammenarbeit. Yes. Wie wichtig findest du es, dass Ärzte, Physiotherapeuten und so weiter auch mit Trainern zusammenarbeiten? Weil jetzt kommt ja auch nochmal die gesellschaftliche Stellung quasi, wenn man so die zwei Berufe Trainer, was ja kein Beruf in dem Sinne ist, sondern einfach nur, ja. Ich bin Coach. Das weißt ja. Du so, ob da jetzt einer, ich bin Gemüseanbaucoach oder ich bin ja jetzt Fitnesscoach oder ich bin Mentalcoach. Coach, das ist das Riesenproblem in unserer Gesellschaft, dass diese Bezeichnung so abwertend eigentlich oft genutzt ja. Wird von vielen. Und dann aber der Arzt, der Mediziner, der Doktor in Anführungsstrichen, ja. Automatisch durch den Berufsweg oder durch den Lehrweg einen unglaublich hohen Stellenwert hat. Und yes. Wie können diese zwei, sage ich mal, Kräfte Synergien erzeugen, dass sie zusammenarbeiten können, dass der Patient eigentlich oder der Client das Bestmögliche aus beiden Welten mitnimmt?
Ja, also hier sehe ich ganz, ganz großen Handlungsbedarf, weil aktuell ist so gut wie keine Zusammenarbeit meiner Meinung nach möglich, weil Coaches, Trainer, auch Physiotherapeuten einfach von den meisten Ärzten nicht gewertschätzt werden, weil keinerlei Vertrauen, Wertschätzung da ist. Das ist, hier ist dein Patient, mach das, was ich dir sage, mach bloß nichts kaputt, du hast eh keine Ahnung. Leider. Genauso, wenn ich als Coach jemanden zum Arzt schicke und zum Beispiel sage, lass dir mal einen Ferritinwert checken. Ist ein Eisenwert, ist ein freier Eisenwert, der im Blut ist, der relativ aussagekräftig ist, ob du einen Eisenmangel hast, was bei Frauen oft passiert, mit Monatsblutung, mit Ernährung etc., mit viel Sport, was zu extremen Energiedefiziten führen kann. Ich schicke teilweise Frauen zum Arzt, der Arzt sagt, ne, das machen wir nicht, der Trainer, der hat keine Ahnung, dein Eisenwert ist super. Und hier kommen wir zu diesem großen Problem. Weil das Mädel zum Beispiel alle Symptome eines Eisenmangels anzeigt, der Arzt sich aber dahingehend verschließt, weil er in seiner Meinung von vor 20 Jahren stecken bleibt. Und wir würden alle so einen großen Benefit voneinander haben, wenn Ärzte, Physiotherapeuten, also Osteopathen, Trainer, was auch immer, in eine Zusammenarbeit gehen würden. Wir könnten den Leuten so viel besser helfen, wenn da einfach Kommunikation und ein Arbeiten auf Augenhöhe stattfinden würde. Und nicht, ich bin der Arzt und wir vertrauen dem Trainer nicht. Und der Trainer sagt, wir vertrauen dem Physio nicht, weil der auch nur Methoden von vor 20 Jahren benutzt. Und der Physio sagt, nee, der Trainer, der hat ja keine Ahnung, der hat ja keine Ausbildung. Und am Schluss streiten alle miteinander und der Kunde steht da und ist komplett überfordert und weiß nicht, was er tun soll. Und das ist ein Riesenproblem.
Ist das aber auch nicht das Typische, nehmen wir mal jetzt an, unabhängig, dass wir beide sehr oft einer Meinung sind oder beispielsweise sehr, sehr viele Dinge aus einer anderen Perspektive sehen, aber dann halt so das Ende des Weges halt irgendwie immer gleich ist. So, wir haben ja Gott sei Dank, sonst können wir ja niemals diesen Podcast hier auch machen, sonst hätten wir uns immer in den Haaren. So, und dann stell dir vor, du hast jetzt eine Person X, egal wer sie ist, und sie kommt zu Max, unabhängig, du weißt es nicht, sie kommt zu mir, unabhängig, ich weiß nicht, dass sie bei dir war, sie geht zu Trainerin XY, so gesehen. Ja. Und sie holt sich nochmal irgendeine Aussage oder eine Info aus Amerika von irgendeinem Remote-Coach dort, so gesehen. Ja. Wie sehr glaubst du, wie viele unterschiedliche Meinungen würden da zusammenkommen?
Du hast jetzt vier Leute aufgezählt, es kommen mindestens 6 Meinungen raus. Also es ist komplett verrückt, es ist komplett crazy. Es ist das ist das Thema, mit dem ich täglich zu kämpfen habe, vor allem mit den Leuten, die mit Schmerzen hier zu mir kommen.
Ja.
Ich bin früher extrem aufklärend gewesen und ich wollte jeden überzeugen, dass meine Methode dem Stand der Wissenschaft folgt und dass ich weiß, was du brauchst und, und. Aber in den letzten 1-2 Jahren habe ich versucht, damit aufzuhören und ich versuche Leuten nur noch so einen einen Hinweis zu geben, dass sie selbst doch mal in die Initiative gehen, herauszufinden, was stimmen könnte und was vielleicht nicht stimmen könnte.
Sehr gut. Das heißt, du hast deine Telegram-Gruppe aufgegeben.
Das, ja.
Ja, dieses missionarische Vermitteln von Wissen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich schäme mich heute auch, und ich bin ganz ehrlich und ich sage, ich schäme mich manchmal auch heute noch dafür. Und was heißt heute noch? Also ich schäme mich dafür, manchmal Dinge so wirklich dogmatisch einfach gepusht zu haben. Aber manchmal ist das die Erlösung für einen selbst, weil man sagt so, boah, das war für mich so krass welterfahrend und so weit, ja, so, dass ich sage, ey Leute, das ist der Shit, den müsst ihr jetzt machen. So.
Ja, ich habe da auch mental immer noch ein Problem damit. Also wenn jemand zu mir kommt, der davor bei einem, böses Beispiel, Liebsche- und Brachttherapeuten war, der gesagt hat, nee, er darf kein Krafttraining machen und er darf nicht auf der Seite schlafen. Natürlich würde ich als evidenzbasierender Therapeut und Trainer sagen, hey, das ist absoluter Bullshit. Ja. Es gibt keinerlei Grundlagen für diese Aussagen. Und ich bin dazu übergegangen, dann den Leuten einfach nur an die Hand zu geben, hey, recherchiere selbst. Schau dir an, ob es dazu Wissenschaft gibt. Schau dir an, ob es dazu Datenlage gibt. Schau dir an, was andere Leute zum Beispiel über Liebsche und Bracht sagen. Schau dir an, dass die schon 1000-mal verklagt worden sind mittlerweile. Schau dir das Wirtschaftssystem dahinter an, warum das so gut funktioniert und. Und versuch den Leuten einfach so diesen Schubser zu geben, dass sie selbst versuchen zu recherchieren. Ja. Und wenn dann noch jemand die große Eigenmotivation hat und so, hey, ich habe da jetzt gesucht, und ich glaube, dein Ansatz passt und das passt zusammen, dann kann man, finde ich, erst wirklich zusammenarbeiten. Weil, wenn ich jetzt wieder irgendwas behaupte, ich behaupte, hey, dein Schmerz kommt nicht von auf der Seite liegen beim Schlafen und dein Hüftbeuger ist nicht verkürzt und da ist keine Schlacke drin, dann hört sich das ja wieder so an, als wäre es einfach nur die 18. Meinung. Und ich will immer nicht eine andere Meinung bieten, sondern ich will eher Fakten liefern. Und das ist der große Unterschied.
Das ist das Schwierige. Ich glaube, das ist unglaublich tricky, weil jeder von uns lernt unterschiedlich auf eine bestimmte Art und Weise anders. Ich hatte mal irgendwas gelesen, und zwar das Thema, wir sprechen ja sehr oft, wenn wir mit jemandem über ein Thema debattieren, sprechen wir sehr bewusst und wir werfen dem anderen vor, ey, du bist subjektiv, du bist objektiv. Ja. Jetzt habe ich letztens was gelesen, mag auch wieder sehr philosophisches Thema sein, aber die Tatsache, dass die eigene Wahrnehmung immer eine objektive ist, ja, auch wenn eine außenstehende Person es als subjektiv empfindet, trägt ja massiv dazu bei, weil unser Glaubenssatz damit reinspielt, unsere Ansicht, ja, die Art und Weise, wie wir nach Sachen suchen. Die meisten Menschen, und das ist ein Spruch, den habe ich hier überall an den ganzen Whiteboards stehen, ist, die meisten Menschen wollen ja keine ehrliche Antwort. Die meisten Menschen suchen nur eine Bestätigung in dem, was sie denken, weil das der einfachere Weg ist.
Absolut, ne?
Und das ist das Schwierige. Es ist ein Unterschied, ob du danach suchst, gibt es Schlacke im Hüftbeuger?
Ja.
Oder was für Probleme kann es im Hüftbeuger geben? Oder zu sagen, bitte suche mir mal, frag ChatGPT, bitte suche mir nach Evidenz dagegen, dafür, dass es keine Hüftbeuger-Problematik mit Schlacken gibt, beispielsweise. Also das Framing alleine, was durch bestimmte Worte eigentlich stattfindet, ist ein Riesenproblem.
Ja. Und ich glaube, dem Thema habe ich auch vor kurzem viel gelesen.
Und wir kämpfen. Ja.
Ich lese zurzeit viel über Kindererziehung und dort ist dasselbe Thema sehr präsent, dass es immer zwei Wahrheiten gibt. Für einen selbst und die zum Beispiel deines Kindes oder die deines Diskussionspartners. Jeder hat für sich eine Wahrheit und am Schluss muss man einfach einen gemeinsamen Nenner finden, wie man an diesem Thema arbeiten kann und nicht das andere per se schlecht machen. Das fällt mir super schwer. Also das ist für mich sehr, sehr schwierig.
Persönlich aber nehme ich auch sehr, sehr stark wahr, dass einfach die gesamte gesellschaftliche Veränderung, in der wir uns befinden, dass es halt kein Mittelmaß mehr gibt, sondern natürlich, es entstehen die ganze Zeit Pole einfach. Ne? Also es polarisiert sich alles mehr, weil Social Media maßgeblich ja auch dazu beiträgt und so weiter. Und natürlich ist es dann schwierig, da reinzugehen. Wie oft hast du es schon erlebt, Max, dass du ein Thema in der Rehabilitation oder Prävention, ist ja egal, worum es geht, du selber kommunizierst an deine Clients und sie dann aber sagen, ja, aber ich habe hier was anderes gelesen.
Habe ich aufgehört zu zählen, zu oft. Also wirklich, das ist ständig. Das ist permanent der Diskussionspunkt. Ich bin jemand als Trainer und Therapeut, der immer möchte, das Selbstbewusstsein wiederherzustellen, die Selbstwirksamkeit zu fördern, die Selbstständigkeit wiederherzustellen. also dieses Abhängigkeitsverhältnis zu einem Therapeuten zu reduzieren und jemanden zu vermitteln, dass er das selbst schafft. Das ist so einer der größten Punkte, der für mich immer in einer Reha oder auch in einer Prehab-Maßnahme immer höchsten Stellenwert hat. Also ich möchte immer den Athleten oder den Patienten dazu bekommen, dass er das selbst auf die Reihe bekommt. Ich möchte auch nie derjenige sein, der dein Problem gelöst hat, sondern ich möchte derjenige sein, der dir hilft, diesen Weg zu finden, aber nicht der den Weg für dich gehen kann. Auch wieder krass philosophisch, klar. Aber ich finde, das ist der einzige Weg, wie man jemanden dazu bekommen kann, langfristig schmerzfrei zu sein, wenn er es schafft, sich um sich selbst zu kümmern und nicht die Verantwortung ihm abzugeben. Und da kommen halt oft diese Diskussionen und diese Diskussionen. Ich habe unzählige Leute hier gehabt, die gesagt haben, der Arzt hat gesagt, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich werde nie wieder schwere Gewichte heben und ich werde nie wieder laufen gehen.
Ja.
Das sind teilweise Leute mit 21 Jahren, die wo, wenn du mit denen 4 Wochen systematisch trainierst, keinerlei Rückenschmerzen mehr haben, die wo also perfekte Gegebenheiten haben. Und hier werden halt meiner Meinung nach oft so extreme Fehler begangen. Also und ich möchte das auch gar nicht so böse auf die Ärzteschaft schieben, weil der Arzt hat einfach keine Zeit. Der Arzt sucht eine Lösung, die schnell geht, die er in 5 Minuten vermitteln kann. Zurück zu diesem Herzthema, Myokarditis, hatte ich auch vor kurzem eine Diskussion drüber, dass jemand gesagt hat, er hat eine Myokarditis und sein Arzt hat gesagt, der Puls darf nicht über 150 gehen. Und dann war meine Frage auch, woher kommt denn diese Zahl 150? Ja. Und das ist halt eine Pauschalaussage für: Ich habe keine Zeit, mit dir ein Langzeit-EKG zu machen, ein Belastungs-EKG zu machen. Wir gucken uns an, was eigentlich so wirklich passiert. Mhm. Könnte sein, dass 150 zu hoch ist, aber in der Regel passt das schon. Es könnte aber auch sein, dass 170 ebenfalls super fein wäre, bevor mit dem Herz was passiert und du den Athleten dann gar nicht fast kaum aus dem Sport rausnehmen musst. Also das Thema kann halt so extremen Einfluss auf das Leben, auf die Zufriedenheit, aufs Glück haben, dass man, finde ich, als Arzt, Therapeut, Trainer sehr vorsichtig mit seinen Aussagen sein sollte, weil du einen Athleten oder Menschen sehr schnell fragil machst. Und das ist was vermieden werden muss.
Das ist sehr oft habe ich mir in meinem Leben immer anhören müssen, ey, du legst alles immer so auf die Goldwaage, gerade was die Wortwahl angeht. Und ich persönlich glaube, da fängt ja der Punkt der Achtsamkeit an. Also wir alle können mal was Falsches sagen, müssen dann aber auch wirklich uns bewusst machen, was die Aussage und die Form dessen, was wir sagen, welche Worte wir verwenden und wie wir damit umgehen, was sie beim anderen auslöst. Also müssen jetzt nicht zu Schulz von Thun gehen zurück und dann sagen, hey, wie ist das Vier-Ohren-Modell und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ja. Empfänger, Sender, Ebene, weißt du, so persönlich, emotional, Sachebene. Das sind alles Dinge, das ist Kommunikation und Kommunikation ist so komplex. So, weißt du? Und ich habe dieses Buch, das Vier-Ohren-Modell, das habe ich vor 25 Jahren, habe ich das bei einem Kumpel von mir zu Hause gesehen, weil seine Mutter was damit zu tun hatte. Ich habe mir das Buch genommen, das war so dünn, und ich habe das gelesen und ich fand das so spannend, wie viel in einer Botschaft, ey, die Ampel ist grün, so weißt du, so wie viel da drin stecken kann eigentlich.
Ja.
Und ich glaube, dass die meisten Leute sich da zu wenig Gedanken darüber machen, gerade auf dieser Arbeitsebene, ne?
Ja, so. Vor allem eben in der Negativspirale. Wie gesagt, wenn ich zu einem Athleten sage, hey, du musst jetzt die nächsten 6 Monate extrem aufpassen mit deinem Rücken, du darfst dich nie verdrehen, du darfst nie heben, das muss alles in perfekter Form passieren, safe bekommt der Athlet Probleme, wenn er mir vertraut.
Ja.
Und da gibt es ganz viel Datenlage dazu. Das ist jetzt wieder keine Meinung, sondern die Wortwahl, die ich als Therapeut oder Coach habe, kann dafür ausschlaggebend sein, ob der andere chronische Schmerzen hat oder nicht. Und das müssen wir uns einfach mal bewusst werden, wie heftig das ist, wenn ich als Arzt zu einem 20-Jährigen sage, du darfst nie wieder Sport machen.
Ja.
Du wirst immer Rückenschmerzen haben. Wie krass ist diese Aussage bitte?
Ja.
Das ist ein Killer. Das ist ein absolutes No-Go. Also das darf nicht passieren. Super schwer.
Also dieses gerne pauschalisierende, du darfst das nicht mehr machen. Das macht, also wie einschränkend ist das im Leben? So, ne? Das ist wie, ich glaube, wenn du Menschen sagst, so, stell dir vor, du erleidest einen schweren Unfall. Ich glaube, das ist ein Beispiel, ne? Und du verlierst dein Augenlicht.
Ja.
Was? Also allein das ist, glaube ich, schon eher vorstellbarer, einfach für Menschen dann zu sagen, boah, stell dir mal vor, du wachst morgens auf aus deinem Schlaf und du siehst die Welt nicht mehr. So.
Ja.
Das ist krass. Ja. Und so ähnlich ist das jetzt in keinster Weise vergleichbar, um Gottes Willen. Ne? Aber zu sagen, hey, Kleinigkeit, du hattest meine Sprunggelenksverletzung, habe ich auch bei mir in der Class jetzt des Öfteren, weil wir viele Handballer und Handballerinnen tatsächlich bei uns hier in der Box haben. Und dann so, ja, der Arzt hat gesagt, ich darf nicht mehr springen.
Ja.
Können wir dieses Thema ein bisschen detaillierter mal besprechen? Was bedeutet das, du darfst nicht mehr springen?
Voll. So. Das ist aber der Klassiker, das passiert immer. So. Das ist so krass.
Ich kann verstehen, dass also wir müssen unterscheiden. Ich versuche jedes Mal, wenn ich einen Kurs gebe, erkläre ich den Leuten, es gibt einen Sprung auf die Box und es gäbe in der Theorie auch einen Sprung runter von der Box.
Ja.
Aber wir springen nicht von der Box runter, sondern wir steigen von der Box einfach runter, damit wir den Impact einfach mal auf die Struktur ein bisschen reduzieren, damit das nicht so hoch ist, ne?
Aber und hier sind wir ja jetzt in einem komplett kontrollierten Setting. Und jetzt, wenn du dir mal Handball anguckst, mit du springst los auf einem Bein, bekommst einen Schubser von der Seite, landest in fast Zeitlage, dann auf deinem Sprunggelenk.
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja. Also es sind komplett unterschiedliche Dinge im Endeffekt. Ja. So. Gefühlt ist es auch so, die Leute machen Wallballs bei uns. Also für diejenigen Zuhörer und Zuhörer, die nicht wissen, was ein Wallball ist, kann man ja auch mal sagen, weil manche hören es ja und vielleicht kommen sie nicht aus dem Space. Man hat einen Ball in der Frontlage, das heißt, man hält ihn vor der Brust, einen Medizinball, geht in die Kniebeuge mit diesem Medizinball, streckt sich explosiv nach oben und wirft den Ball über ein bestimmtes Ziel nach oben oder an ein Target dran. Ja. Da hast du ja auch ganz oft, wenn du von der Seite guckst, manche springen permanent.
Ja.
Immer wieder hoch. So, ne?
Voll.
Und das ist lustig.
Was auch nicht falsch ist, was einfach nur eine Lösung ist.
Genau, ist eine Lösung. Und jetzt hast du aber jemanden und der Arzt sagt dir, du darfst nicht mehr springen. Aber unbewusst machen die Leute das trotzdem in einer bestimmten Lösung, weißt du, so für ihr eigenes Problem. So. Und und dann, wenn sie sich dessen dann bewusst wären, dass wir ihnen auch sagen würden, ey, guck mal, du springst aber die ganze Zeit, du darfst das gar nicht, das wäre verheerend. Für die.
Ja, oder aber man kann es ja auch ins Positive ziehen und dir mal zeigen, hey, ich habe dir da mal ein Set gefilmt. Schau dir das mal an, hast du gerade Schmerzen? Nö, mir geht super.
Ja.
Dann ihm das Video zeigen, so, hey, schau mal, du bist hier 20 Mal gesprungen. Du darfst ja gar nicht springen, ne?
Genau, das Positive
draus nehmen. Mal zeigen, dass der Athlet nicht so fragil ist, wie er vielleicht gedacht hätte.
Genau.
Also da kommen wir eben zu diesem Selbstbewusstseinsthema, was mir so wichtig ist. Dem Athleten das zu vermitteln, dass eben doch mehr möglich ist, wie gedacht.
Selbstwirksamkeit. Wie würdest du das generell betrachten, Max, wenn wir sagen, wie können wir das schaffen? Also an welcher Stelle unterstützen wir die Selbstwirksamkeit, das Selbstbewusstsein, das zu stärken, das Selbstvertrauen aufzubauen, das Gefühl von Fragilität abzubauen beispielsweise? Ja. Man muss vorweg sagen, wir machen keine mentalen therapeutischen Sitzungen auf der Couch mit den Leuten. Das ist ja totaler Quatsch. Wir steuern das ja über das Trainingsprogramm sehr oft. Ja. Beispielsweise
und über die Kommunikation.
Und über die Kommunikation, genau. Ja. So. Wo würdest du sagen, lass uns mal irgendein Beispiel nehmen, ein klassisches, so aus der Erfahrung. Nehmen wir mal an, ich glaube, Kreuzbandriss.
Ja.
Glaube ich, ist ein gutes Beispiel. So kennt gefühlt, haben nicht alle, um Gottes Willen. Ich glaube, eine geringe Anzahl an Menschen hat schon so eine schwere Verletzung gehabt, so gesehen. Ne? Genauso wie Achillessehne haben auch nicht alle so. Meine schlimmste Verletzung waren so Knochenfrakturen, so ne, in dem Sinne, so, aber das war es auch schon. Auch. So. Ja, und Nerv auch mal. Aber ansonsten, was machen wir mit den Menschen? So,
machen wir?
Genau, wie kommen die zu dir? So, nehmen wir mal an, da passiert was, da hat jetzt jemand mal. Und ganz oft müssen wir sagen, all diese Verletzungen entstehen nie bei uns in der CrossFit-Box, in Anführungsstrichen. Richtig. Also zu 99,98%, sagen wir es mal so. Also
den Kreuzbandriss habe ich im CrossFit noch nie erlebt.
Ey, so.
Nee.
Vielleicht
aber lass uns beim Kreuzbandriss bleiben, das finde ich geil.
Ja.
Sagen wir mal, wir haben jemanden, der macht dreimal die Woche CrossFit, geht in die Klasse. Am Wochenende spielt er mit seinen Freunden das erste Mal nach 7 Jahren wieder Fußball. Er tritt in ein Loch, bumm, das Knie knickt weg. Er merkt sofort, boah, scheiße.
Irgendwas ist da.
Ja, er fährt in die Klinik wirft ihn ins MRT, man sieht Kreuzband gerissen, aber andere Strukturen sind intakt, also Innenband ist gut, Meniskus sieht gut aus, Schwellung, er hat Schmerzen ohne Ende, er bekommt Schmerzmedikation und heißt, hey, am Montag geh bitte zum Orthopäden. Dann, erste große Frage, Orthopäde aufsuchen, dorthin gehen und jetzt kommt erstmal die große Entscheidung, konservative Behandlung oder operative Behandlung.
Ja.
Beim Kreuzband hat man zum Beispiel lange gedacht, das geht nur operativ. Das ist durch. wenn das Ding nicht mehr da ist, dann muss man das neu machen mit einer Plastik, weil sonst ist das Knie so instabil, dass das nie wieder gut wird.
Ja.
Mittlerweile gibt es viel Datenlage, die das konservative Outcome mindestens gleichstellen zum operativen Outcome. Also die sagt, hey, das ist gar nicht so wichtig, ob diese Struktur da ist. Wir können uns da auch anders drum kümmern. Also auch hier geht dann erstmal wieder die Frage los, orientiere ich mich an der Meinung, die mein Orthopäde sagt, die er seit 30 Jahren vertritt? Orientiere ich mich an dem, was vielleicht mein Trainer oder mein Physiotherapeut sagt, der sich an der aktuellen Wissenschaft orientiert? Also hier geht es dann erstmal los. Der Kunde, der Patient muss herausfinden, wie will er das Ganze annehmen.
Mhm.
Und hier können wir zum Beispiel ins Spiel kommen. Wenn er zu uns kommt und dann ist Dienstag, er war jetzt beim Orthopäden, der Orthopäde sagt, ja logisch, operieren wir sofort. Ah, Termin in 2 Wochen. Legen wir los, oder? Dann kommt er am Dienstag zu mir in die Box, sagt, hey, was machen wir? Ich versuche ihm zu zeigen, geht auch anders, zeige ihm ein bisschen die Evidenz dahinter, erkläre ihm das ganze Thema. Und ab hier, wenn jetzt seine Entscheidung ist, er möchte mit mir arbeiten, dann würde ich einen Reha-Prozess starten. Ich habe das Glück, dass ich auch Physiotherapeuten habe, mit denen ich noch zusammenarbeite, wo ich dann sagen kann, hey, bitte geh noch zu ihm, der hilft dir manuell, der arbeitet manuell an deinen Schmerzen, der hilft dir, deine Range of Motion zurückzubekommen. Mit mir machen wir das Trainingsthema. Wir gehen raus aus dem Klassensetting. Wir fangen an, das alles zu individualisieren. Du bekommst von mir eine Planung, was Bewegung zu Hause angeht, was du als Hausaufgaben hast, was dein Training angeht.
Mhm.
Wir fangen vielleicht an, Nebenprojekte zu definieren, den Oberkörperaufbau zu definieren, wie wir daran arbeiten können, dass auch die mentale Komponente stimmt. Wir schauen uns vielleicht auch Themen wie Schlaf, Stress, Ernährung an, weil wir gesehen haben, hey, der schläft gerade bloß 4 Stunden und hat auch 7-12 Kilo Übergewicht.
Mhm.
Vielleicht kümmern wir uns in dem Zug auch gleich um das ein bisschen. Heißt, hier habe ich dann als Trainer einen großen Einfluss, dieses ganze Ding zu strukturieren und daran zu arbeiten. Was sagst du dazu?
Ja, was soll ich sagen? Soll ich dir jetzt widersprechen? Nein, das würde ich ja nur, das müsste ich ja jetzt nur machen, einfach weil ich gerne so rebellische Adern in mir habe. Nein. Nein, definitiv nicht. Also anders, da ich ganz ehrlich nur oberflächlich so, ne, so die Spitze des Eisbergs in der physiotherapeutischen Behandlungsweise kenne und das auch immer anwende, was für mich, für meinen Alltagsgebrauch als Coach über die letzten Jahre und auch in allen Problemen, die ich mit meinen Athleten und Athletinnen kennengelernt habe, auch über Best Practices einfach nur mir angeeignet habe, würde ich genau den gleichen Weg gehen. Also ich bin immer im Gespräch gerne tiefbohrend, um zu verstehen, was bewegt die Person beispielsweise. Ja. Ich bin ganz, ein anderes Beispiel ist, das ist ein sehr rehabilitatives, besonderes Thema, das unabhängig des Kreuzbandes. Wir haben jemanden gehabt hier, der hat beispielsweise an einer sehr instabilen Schulter gelitten. Ja. Hat mehrere Male eine ausgekugelte Schulter gehabt, so ne, dieses Luxationsproblem einfach, verfolgt diese Person das ganze Leben. So.
Ja.
Und hat selber sich im Warm-up mit so PVC Pass-Throughs, hat sich da die Schulter ausgekugelt.
Aua, also,
aber die Person wusste, dass das passieren kann. Und hat gesagt, trotzdem, ich probiere es einfach mal aus. Was ist passiert? Ne? Eng gegriffen, nach hinten raus, plupp, Schulter rausgesprungen. Und dann, aber im, so selbst, so im freien Training. Ne? Danach die Person, ey, mir geht's nicht gut, meine Schulter. So, du stehst da und denkst so, fuck, Alter, was kann ich jetzt tun? Weißt du, ich kenne American Fighter 4. Da lag der Typ auf dem Boden, haben sie ihm die Schulter einfach wieder eingerenkt, da hat er sofort wieder gekämpft, so. Ich so,
machen nein, wir bitte nicht.
Nein, Alter, können wir nicht tun, so. Ich so, 112, fertig, ab ins Krankenhaus mit dir, so.
Absolut, weißt
du? Hat er noch nicht mal gemacht, hat seine Freundin angerufen, wurde abgeholt, ist ganz normal ins Krankenhaus gefahren. Alles gut, die haben das wieder halt rum. Problem ist, dieses Problem ist wirklich ein anatomisches Problem bei dieser Person.
Ja.
Da ist einfach viel zu viel Spielraum und die komplette Struktur, Bänder, Muskeln und alles und so weiter, ist zu locker. So, es wird immer wieder passieren. Ich habe aber, und dann habe ich ein Gespräch reingeräuscht. Ich sehe, natürlich hat die Person Angst, dass das immer wieder passiert. Deswegen geht sie ja auch eine OP ein.
Ja.
Völlig legitim in dem Falle, weil man halt die Ursache dessen ja auch ein bisschen behebt, so nennt das Problem. Aber auf der anderen Seite ist mein innerer Schweinehund so, da müssen wir drüber reden. Ich glaube persönlich, dass wenn man sich mehr Zeit gelassen hätte und auch länger einfach ehrgeiziger dran geblieben wäre, was ich rede über einen längeren Zeitraum wirklich, dass man sagt, dass man mit klassischem Krafttraining und gezieltem Krafttraining die Strukturen so weit stark hinbekommt, dass dass das nie wieder passiert, wäre total unwahrscheinlich, aber dass man auf jeden Fall auf einem konservativen Weg die Problematik in so in den Griff bekommt, dass es in bestimmten Situationen weniger wahrscheinlich ist, dass es passieren kann. Ja. Was jetzt wichtiger ist, das muss die Person alleine entscheiden. Und danach geht es wieder in die klassische Reha, dass man sagt, wie können wir als Coaches unterstützen, genau dort dann wieder anzusetzen, was man auch vorher wahrscheinlich gemacht hätte, weißt du?
Absolut.
Einfach vom Weg her, um diese Struktur zu stärken und wieder herzustellen und zu kräftigen.
Hier ist ein super spannender Punkt dabei. Und da greife ich vielleicht jetzt den einen oder anderen an, aber die meisten Leute sind nicht gewollt, diese extra Meter zu gehen, um sich um so ein Thema zu kümmern.
Ja.
Das klingt immer hart, aber wenn du jemanden hast, zum Beispiel, ganz pauschal, Knieschmerzen, diese Person hat 40 Kilo Übergewicht, dann haben wir aus evidenzbasierter Sicht einen ganz, ganz einfachen Punkt, wie wir zu einer ganz, ganz hohen Prozentzahl diese Knieschmerzen beseitigen können. Und das ist Gewichtsverlust.
Ja.
Und natürlich ist der Weg super schwer. Und natürlich ist es psychisch richtig scheiße. Und natürlich ist es krass, sein ganzes Leben zu verändern. Ja. Aber wenn du dich entscheidest, diese extra Meile zu gehen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt darum, dann wirst du durch Schmerzfreiheit belohnt. Und du wirst belohnt durch, ich habe das selbst geschafft. Ja. Und ich finde, es gibt nichts Geileres wie so ein Gefühl, wenn man es hingekriegt hat, sich selbst so zu helfen.
Das auf jeden Fall, ja.
Und da ist halt Kommunikation wieder so wichtig. Wie wir das als Coaches kommunizieren können. Und eben nicht, hey, ja, geh zur OP, lass das mal machen, das passt schon.
Wie das gesagt, funktioniert nicht. Und ich glaube, nochmal Disclaimer hier, glaube ich, auch einfach von unserer Seite. Ich glaube, du gehst da auch mit, wenn man sagen würde, ey, es gibt immer wieder Situationen, da muss eine OP auch gemacht werden, definitiv.
Natürlich,
also, definitiv. Es wird niemals pauschal, wird das niemals der Fall sein, dass es nicht geht. So gesehen. Ja. Und ich glaube, es gibt da Unterschiede, ob du frag einen Trainer, frag einen Physiotherapeuten, Therapeutin, frag einen Chirurgen, nicht Chirurgin. Du wirst jedes Mal eine unterschiedliche Meinung kriegen dazu, so, ne?
Absolut.
Natürlich. Und ich glaube, ich kenne kaum Chirurgen und Chirurginnen, die nicht eine OP empfehlen würden. Warum? Sie haben ja auch positive Erfahrungen damit.
Ja, klar.
So.
Natürlich. Kennst du diese Study aus den, ich glaube, 70er Jahren mit den Meniskuspatienten über Schmerz?
Nein, leider nicht.
Drei Gruppen.
Ja.
Alle Gruppen, Meniskus, Risse, richtig große Trail-Studie. Eine Gruppe konservative Behandlung, eine Gruppe operative Behandlung, eine Gruppe Scheinoperation. Hat gedacht, sie wäre operiert worden. Dürfte man nie wieder machen. Alle drei Gruppen am Schluss dasselbe Outcome. Also nur die Gruppe, weil sie gedacht hat, sie wäre operiert worden, hatte danach weniger Schmerzen.
Krass.
Wie krass ist das bitte?
Das ist crazy.
Das zeigt uns, dass wir immer noch keine Ahnung haben, wie Schmerz eigentlich funktioniert.
Ja.
Dass wir immer noch zu strukturell denken. Dass wir immer noch denken, weil ich das repariert habe, ist es wieder gut.
Ja.
Vielleicht funktioniert es ja genau auf dem anderen Weg, weil ich denke, es ist repariert, ist es wieder gut. Und deswegen... Wir sind einfach noch nicht so weit in dieser Forschung, wie Schmerz wirklich aussieht.
Und das ist so krass, weißt du, was ich meine? Wir haben so ein Hubble-Teleskop und jetzt guckst du irgendwie 5 Milliarden Jahre irgendwie in die Vergangenheit der Weltentstehung und dieses Urknalls und so weiter.
Ja.
Und dann sind wir nicht in der Lage dazu zu verstehen, was irgendwie mit dem Menschen passiert, so gesehen, oder?
Das ist einfach unheimlich komplex.
Das ist so krass, weil... Ich glaube, es ist ja auch schwierig, weil du kannst ja auch nicht die Situation, du kannst ja jetzt keinen Menschen nehmen und ihn von klein auf als Säugling verkabeln, um zu sagen, jetzt beobachten wir mal diesen ganzen Prozess à la, wie heißt der nochmal, der Jim Carrey-Film, der coole, wo er da in dieser Kuppe lebt. Oh Mann, bin ich doof.
Ja, doch, weiß ich.
Truman Show. So, genau. Du kannst nicht Big Brother machen aus jedem Leben, um das halt zu verstehen, ne? Und das ist krass. Bei mir war das aber auch so ähnlich, muss ich dir ehrlich gestehen, Max. Damals nach meiner schweren Schulterverletzung beim MMA, ich bin damals bei einem Suplex, ich wurde geworfen und hatte meinen Kopf so verdreht leicht seitlich und ich war halt voller Spannung. So, bin auf den Nacken gefallen oder ich wurde geworfen auf den Nacken.
Ja.
Hab mir den Plexusnerv angerissen. tatsächlich, ne, der unter dem Schlüsselbein verläuft. Das heißt, ich hatte ein krasses Hämatom am Brustbeinbereich, ne, des Schlüsselbeins. Und mein ganzer Arm war bis in die Finger für 6 Wochen taub, so gesehen. Krass. Ne? Wow. Und das hat zu einer extrem krassen Schonhaltung geführt. Schonhaltung geführt, dass ich immer aufgepasst habe. Also ich konnte danach auch keine Tasse mehr anheben, wirklich quer, ohne dass mir die Schulter wehgetan hat. Was dann diagnostisch dazu geführt hat, natürlich, dass ich Probleme habe, Impingement, in Anführungsstrichen so, ne? Vorsichtig mit dem Begriff auch. So.
Absolut, sehr gut.
Und Bursitis. Also mein Schleimbeutel war wirklich komplett hochentzündet. So. Ja. In der OP, dann haben sie mir den Schleimbeutel rausgenommen und unmittelbar danach hatte ich auch keine Schmerzen mehr. Ja. Bis auf den Eingriff jetzt, den hast du gemerkt natürlich, ne? Natürlich. Durch die Strukturen des Gewebes ist halt traumatisiert, aber das Rausnehmen dieses Schleimbeutels nach der OP hat unmittelbar dazu geführt, dass ich keine akuten Schmerzen mehr in der Schulter hatte.
Ja, und dann hast du dich wieder angefangen, normaler zu bewegen, bist freier geworden, hast deinen mentalen Stress losgelassen und so was.
Also Thema
eine Folgekette, die sehr positiv für dich war. Ja. Perfekt.
Aber ich habe vorher auch 3x, 4x Kortisonspritzen in die Schulter diesbezüglich bekommen, hat nicht geholfen. Kortisonspritzen in Rehabilitationsthemen, auch eine unglaublich kontroverse oder beziehungsweise eigentlich eine relativ gute Studienlage dazu. Ja. Viele greifen darauf zurück, weil Ärzte das gerne, sie wollen es ja besser machen. Also gehen sie den einfachen Weg, sie spritzen Cortison, die Strukturen werden besser. Das
die Entzündung wird besser, die Struktur an sich
wird schlechter, so rum.
Sehnengewebe wird eher schlechter.
Größer und so weiter, trocknet aus, etc. pp. Richtig. So rum. Das stimmt, da hast du recht, habe ich mich falsch ausgedrückt. Genau. Ja. Und meistens ist es so, bei Patellaspitzensyndrom, das habe ich zuletzt gelesen, man behandelt das mit Cortison, danach wird es schlimmer, wenn man es nicht in den Griff kriegt. Also unterstützend und, ja, aber nicht als reines Mittel, so gesehen.
Ja, und auch hier ist zum Beispiel die Evidenz ganz klar, dass exzentrisches Training der Cortisoninjektion überliegt. Ja. Also es ist einfach nicht das Mittel der Wahl, das du wählen solltest.
Aber da ist auch wieder schwierig, ne, wenn jemand so Knieprobleme hat und du willst dieses exzentrische Training anwenden. Das ist für viele, ist das echt auch nicht so einfach, ne, mental.
Ja, weil währenddessen tut's weh und jeder sagt dir, das Ding braucht Pause und das darf nie wehtun, während du eine Reha machst. Und das sind halt so Glaubenssätze, die in meinem Kopf mitschwirren. Ja. Und Patellasehnen-Tendonitis hatte ich so oft. Also ich kenne das Thema.
Es kommt immer wieder.
Ich habe mir so vor 6, 8 Jahren habe ich gedacht, ich muss 4-mal die Woche squatten.
Ja.
Ich kenne das.
Damit es weggeht.
Ja, also bei mir war dann der Moment, ich habe damals nach einem generischen großen Programm trainiert, welches mich extrem überfordert hat. Und dann war ein Samstag nach der ersten Trainingssession, wo wir essen waren. Und in diesem Restaurant war die Toilette im Keller.
Ah.
Und ich konnte einfach nicht auf die Toilette gehen, weil ich so Knieschmerzen hatte von der Squat-Einheit davor.
Ja.
Dass ich das eine Stunde ausgesessen habe und dann draußen irgendwo an den Baum pieseln musste, weil ich einfach dort nicht an die Toilette gehen konnte.
Wow, das heißt, jeder Schritt tut weh. Das ist krass. Also
es war wirklich unheimlich wild.
Ja.
Und was bei mir dann einfach viel effizienter war, es war natürlich Ursachenforschung und natürlich exzentrisches Training und natürlich die Hüfte und die Hamstrings stärker bekommen. Aber für mich war die Ursachenforschung Belastungssteuerung. Also meine Belastungssteuerung mit 4-mal die Woche schwer squatten plus nebenbei Olympic Lifts, plus nebenbei Wallballs, Row etc. laufen, war einfach too much für mich. Heißt, Reha kann auch einfach bedeuten, analysier mal dein Training, schau dir mal an, was machst du da eigentlich, vielleicht verträgst du das nicht.
Wollen wir mal, wo auch 45 Minuten schon wieder hier, die Leute, nehmt mit, was ihr könnt, ne? Es ist halt Sonderausgabe.
Rehab
und Rehab. Was gilt es generell zu beachten? Was würdest du sagen, wenn es um Thema Rehabilitation geht, was würdest du sagen, sind so die ersten, deine 3 To-Gos?
Minimum Effective Dose. Herausfinden, was ist das geringste Übel, was wir einem Patienten geben können, mit dem er Fortschritte macht. Wenn das zum Beispiel bei einem Kreuzband 2x10 Lunges pro Woche sind und der macht damit Fortschritte, er wird beweglicher und wird stärker, dann gebe ich ihm nicht 6x10, sondern nur 2x10. Heißt die Minimum Effective Dose. Nummer 2. Belastungssteuerung. Also die Anpassung des Trainings angehend des Problems. Heißt auch hier lieber zu wenig starten und den Progress slow and steady gestalten, anstelle 3 Schritte zu überspringen, kurz mal einen Peak zu haben und dann in ein Plateau zu rauschen.
Ja.
Das wird schwierig. Was wird dir einfallen?
Komm zu uns ins Coaching. Nein, tatsächlich, ja, doch. Such durch Hilfe, würde ich sagen.
Ja, absolut. Das habe ich vorweggenommen.
Ja.
Ich habe vorweggenommen.
Das war selbstverständlich. Das war.
Ja, das war bei mir. Ich glaube, viele. Sprich du.
Nein, gerne. Sorry. Gerne.
Ja. ja, also ich habe vorweggenommen, dass jemand schon mit einem Professional zusammenarbeitet. Also zum Beispiel bei mir im Coaching ist oder bei dir im Coaching ist oder bei einem Therapeuten ist. Aber ja, definitiv. Also Hilfe ist essentiell. Mach das nur alleine, wenn du 1000% Wissen, Confidence mit dir selbst hast. Und selbst dann hol dir Rücksprache und sprich mit anderen drüber.
Ich glaube, es geht. Ich glaube, und Gott sei Dank ist unsere Community und dieses Ganze, auch wenn das ein bisschen ich-AG alles aufgebaut ist und irgendwie alle Boxen für sich arbeiten, aber ich glaube, übergreifend sind doch sehr, sehr viele Menschen, die sich da gegenseitig doch schon unterstützen. Und glaub man kann auch, sich da Hilfe holen. Schwierig wird es natürlich, wenn verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Sachen halt delivern, so an Output, an Informationen und halt man diese Informationen schwer zuordnen kann. Das ist ja immer das Problem. Wie ordne ich sie ein? Was mache ich daraus? Was bei der einen Person gut gewirkt, was bei der anderen Person gut gewirkt? Ich glaube, dass die einzigen, die wirklich damit unglaublich viel Erfahrung haben, sind Menschen, die viele Menschen gecoacht haben in Summe. Gerade auch sehr auf dem Individual Level, Individual Design Style Level, was bedeutet, lass uns alles analysieren. Lass uns nicht sagen nur, ich glaube, ein Fehler ist, sie sollten sagen, guck mal, ich gebe dir hier immer das Programm, guck dir das mal an. Ja. Das ist so die Pauschale, dieses, weißt du, so, ey, guck dir das mal an, das kann gut helfen. So. Ey, also es geht hier nicht hier um, wie baue ich ein Pull-Up auf?
Ja.
Das ist so, weißt du, oder wie werde ich stärker?
Individualität.
Genau, weißt du, so, und da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Und wir als Coaches nutzen ja unsere strukturelle Balance-Matrix ja auch irgendwie und die Erfahrung zu sagen, guck mal hier, das könnte eventuell aus der Balance geraten sein, was nicht schlimm ist im normalen Kontext, weil sehr oft haben wir im großen Rahmen ja mit Menschen zu tun, die schon sehr, sehr fit sind, generell betrachtet.
Definitiv. So,
ne? Und gerade auch über die breite Population. Wir haben sehr selten mit Menschen zu tun als Coaches, die in unserer Bubble zumindest, weil das ja nicht unsere Spezialisierung ist. Menschen, die hoch krass am metabolischen Syndrom leiden, sowohl als auch die Pool. Also ich habe selten Menschen im Coaching, die irgendwie 50 Kilo Übergewicht haben. Weißt du? Ja. Das ist nun mal, also für die sieht Training ja auch ganz einfach aus. So, denn den kannst du keine 5 Burpees geben, da hecheln die. Die können halt nicht mehr aufstehen am 5. So. So.
Ja, voll.
Da ist nicht viel. Da geht's ja, da sind ja andere Probleme. Rehabilitation im Sinne von, hey, Verletzung mitgenommen, wieder reparieren, wieder gucken, dass wir das herstellen. So. Und das sind meistens Menschen, die fit sind, die schon.
Ja, sehe ich auch so. Und die in der Regel auch eine Eigenmotivation mitbringen.
Ja.
Das macht die Sache auch einfacher. Lass uns abschließen.
Gerne. Er will zum Ende kommen.
Muss eine Reha immer langweilig sein?
Nein.
Ich glaube, diese Frage haben wir auch während des ganzen Talks schon beantwortet.
Ja.
Aber ich glaube, dass bei vielen Leuten immer noch dieses Reha-Zentrum im Kopf steht. Da, wo du 4 Wochen nach deiner Operation bist, wo
ich
du
hab dafür da Spaß, ausgehst. Ich habe da Spaß gehabt, Alter. Ich fand das geil.
Ich hab das noch nie gemacht.
Ich durfte mit so einer Wassernudel, durfte ich mit alten, netten, freundlichen Damen, durfte ich schwimmen und meine Schulter wiederherstellen. So.
Okay.
Ich war bei der Ergo. Willst du Insights haben? Also ich war ja 6 Wochen in der Reha, definitiv.
Ich war da noch nie. Ich hatte schon Praktika, also in der Ausbildung dort,
ich
aber
war
mehr noch nicht.
In meinem Leben war ich ja nur, ich glaube, 2-mal angestellt. So, das ist eine der Phasen. So, ne? Ich war angestellt zu der Zeit. Ich hatte meine OP. Ich war krankgeschrieben. Und dann schreibt der Gesetzgeber sogar vor, dass der Arbeitgeber dir unmittelbar an deinen Urlaub auch die Reha geben muss, beziehungsweise der Urlaub unmittelbar an die Reha stattfinden muss. Kotzt natürlich jeder Arbeitgeber da draußen, muss man auch sagen. So, wir sind ja auch Arbeitgeber zu irgendeinem gewissen Punkt. Ja. Also für uns wäre das auch tricky, wenn man sich klar kommuniziert.
Oh ja.
Ich war 6 Wochen da. Anamnese, relativ einfach. Dann dreimal die Woche Physiothermin mit 30 Minuten MT, so. Okay. Dann habe ich Krafttraining gehabt, dreimal die Woche. Ganz klassisch, wirklich Basics. Gehst rein, machst ein bisschen Latpuls. Ich durfte nach der Schulter mit so einer Maschine kurbeln. Weißt du so? Also ganz, ganz einfache Sachen. High-Rep-Schemen mit sehr wenig Gewicht geben sie dir immer. Ja. Gar nicht so sehr, ja, ne? Schwere Sachen. Ich durfte immer wieder ins Wasserbad mit den älteren netten Damen. So mit Wassernudel und so, ja, so Schaumstoff-Dumbbells habe ich gehabt.
Das, ja, war ganz. Ich habe das schon mal gecoacht, auch so, wo ich da in dem Praktikum war. Ich kenne das.
Aber was ich richtig geil fand, und das war wirklich das Coolste, Ergotherapie habe ich gehabt. Ganz cool, ne, um die Schulter wieder in die richtige Bewegung zu kriegen und all das. So, ne? Ja. Das war geil. Und diese ganzen passiven Massagegeschichten, so einmal in diese, ja, in diese so Lymphdrainage und so, weißt du, so, wo du wirklich Bock drauf hast, jeden Tag dich reinzulegen. Ja. Das ging 6 Wochen lang. Ich war immer von morgens 8 bis 12 Uhr da, 4 Stunden am Tag.
Ja.
Und das war eine geile Geschichte. Also, und danach, meine linke Schulter, das war die, die operiert war, die ist bis heute, jetzt 15 Jahre später, ist die immer noch stärker als meine rechte. Und das ist lustig.
Ja, so, ja, geil.
Ja. Ja. Also, so viel zum Thema. So zum Thema Reha, sorry, und Reha-Zentrum. Also, schon was Cooles, definitiv. Aber Training muss nicht langweilig sein. Man kann ja unglaublich viele Sachen einfach weiterhin machen. Ne? Die Balance muss nur stimmen. Auf jeden Fall.
Voll. Also, es gibt so viele Tools. Lasst euch einfach nicht unterkriegen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Lasst euch, weil ihr verletzt seid, lasst euch nicht fragiler machen, wie ihr seid. Na. Findet Nebenprojekte, findet andere Ideen, an denen ihr arbeiten könnt. Es gibt immer was zu tun in dem Sinne. Und ich glaube, wir als Coaches, wir haben die Tools dazu. Ja. Heißt, wer Bock hat, darf sich gerne melden und das mit uns machen. Ja. Es gibt aber auch 1000 Therapeuten, Ärzte, Physios, was auch immer, die dir ebenfalls sehr, sehr gut helfen können.
Ja.
Und versucht einfach wirklich in eine ordentliche Zusammenarbeit zu kommen. Und
gerne.
Ich glaube, das ist der wichtige Schritt.
Eine kurze Sache würde ich gerne noch mal ganz kurz dazugeben, ja, Max. Entschuldigung, auch wenn wir schon zum Ende sind. Persönlich meine Erfahrung ist, ich hatte das Glück, muss ich ehrlich gestehen, weil dadurch meine eigene Kompetenz dahingehend gewachsen ist und mein Verständnis. Ich habe sehr oft mit Athleten und Athletinnen zu tun gehabt, die einfach vorher viel zu viel gemacht haben. Da geht es gar nicht so um eine traumatische Verletzung einfach. Ne? Das ist so, da ist jemand irgendwie, da ist nicht jemand gestolpert, hat sich irgendwie das Bein gebrochen, sondern es war so, dieses Trainingsvolumen, was die Person vorher gefahren hat, war einfach zu hoch. Und auch das.
Overuse injuries again.
Ja, ob es eine Injury ist, gar nicht so sehr, sondern eher, ich glaube, so diese Burnout-Thematik so ein bisschen, so, weißt du?
Das aber hängt alles zusammen.
Und da, das ist so die Erfahrung, die ich machen durfte und sage, hey, da habe ich über gute Kommunikation auch es hinbekommen, dass die Menschen ihren Anspruch an sich selbst auch ein bisschen runterfahren und lernen, ihre Work-Life-Balance besser zu gestalten, damit man wieder in ein gesundes Trainingsmaß zurückfindet. Das ist, glaube ich, auch Rehabilitation. So.
Ja, und ich glaube, ich auch hier nochmal einzuhaken, es ist wichtig zu verstehen, dass man als normaler Mensch kein Trainingsprogramm eines CrossFit Games Athleten braucht.
Ja.
Das sondern dass das Training anders aussehen darf, dass du damit sehr viel bessere Fortschritte machst, dass du damit deine Ziele eher erreichst, wie 18 Workouts am Tag, 4-mal die Woche squatten und so weiter und so fort.
Das ist, glaube ich, ein schöner Reminder noch an alle da draußen auf jeden Fall.
Und ein schönes Schlusswort.
Ja, ich danke euch vielmals. Wir bedanken uns herzlich bei euch, Modus und Moos.
Ja? Ich, Max Keller. Ich bin happy, dass mein Husten aufgehört hat. Danke fürs Anhören.
Das ist gut. Hat sich freigeblasen, haben wir das. Das war eine,
absolut. Sprechen hilft immer.
Das war der rehabilitative Modus, Max.
Ja.
Somit wünschen wir euch einen wunderschönen Einstieg ins Wochenende oder whatever in die Woche, auch wenn jetzt die Quarterfinals bei euch angestanden haben. Hey, ich hoffe, ihr kommt gut durch, verletzungsfrei, seid gut dabei, ihr Lieben. Beste Einsätze. Falls ihr den Podcast hört, gebt uns ein Like. Hinterlasst uns Kommentare. Wir sammeln fleißig weiterhin. Wir werden auch irgendwann mal demnächst noch mal eine Folge machen, Q&A, beziehungsweise spezifische Fragen beantworten. So, und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Yes. Ich freue mich. Danke fürs Zuhören.
Bis dann.
Bis dann.